Vorstandsneurotiker.
Einfach noch nicht so nah. Und es passiert trotzdem nichts. Das macht mir so Angst. Meine Regierung hat keinen Plan. Sie haben es nicht im Griff.
Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute sprechen wir über die letzte Generation, die sich meiner persönlichen Einschätzung nach sowieso nicht mehr lange halten wird. Aber wir schauen nochmal, wie die Jungs und Mädels so unterwegs sind. Und heute geht's um Carla Hinrichs, die eine Sprecherin der letzten Generation ist, was durchaus ein interessanter Punkt ist, auf den komme ich aber später nochmal zu sprechen. Und sie diskutiert hier mit Philipp Amthor, der tatsächlich, das muss man neidlos anerkennen, keine so schlechte Figur macht. Auf der anderen Seite spricht das weniger für Philipp Amthor als eher gegen Carla Hinrichs. Aber lassen wir das. Wir legen einfach mal los und schauen uns mal an, was uns so erwartet.
Heute hier zu Gast die Sprecherin Carla Hinrichs und der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor. Herzlich willkommen.
Ich meine, es ist schon, man kann es kurz erwähnen. Also Philipp Amthor natürlich in seinem üblichen PR-Lächeln, weiß nicht wie oft vorm Spiegel, trainiert und geübt. Carla Hinrichs, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich finde sie wirkt verhärmt auf mich. Das ist natürlich jetzt eine völlig überflüssige Ferndiagnose einerseits. Andererseits, wenn man sie dann gleich reden hört, also bei mir verstärkt sich der Eindruck, dass sie tatsächlich verhärmt wirkt. Aber okay, das ist eine subjektive Geschichte.
Frau Hinrichs, die letzte Generation trifft sich morgens in einer Kirche, seitdem sie hier in Berlin eben dann diese Blockaden macht. Der Superintendent sagt, die Bewahrung der Schöpfung eint eben die Kirche und ihr Anliegen. Beten Sie denn auch für das gute Gelingen der Aktion oder wie ist das zu denken?
Ich persönlich bin nicht religiös erzogen worden, aber wir sehen jetzt, dass immer mehr Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft sich unserem Widerstand anschließen, dass auch Teile der Kirche uns dabei unterstützen, uns diese Räume zur Verfügung stellen und dass natürlich Menschen, die an sowas glauben, auch darin ihre Hoffnung finden und damit versuchen, etwas für den Widerstand zu tun.
Ja, das finde ich eigentlich schon mal ziemlich interessant, weil ganz offensichtlich ist es ja nun tatsächlich so, dass, ich würde mal sagen, immer weniger Menschen den Weg von der letzten Generation mitgehen wollen und sich dem Widerstand anschließen. Die Tatsache, dass sie jetzt in der Kirche Unterschlupf gefunden haben, wäre übrigens mal ganz interessant zu wissen, ob in dieser Kirche auch Menschen in der Corona-Zeit, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollten, ob die da auch Zuflucht gefunden hätten. Aber das ist auch rein spekulativ, ich kann es natürlich nicht sagen. Trotzdem, der Zusammenhang wird vielleicht später noch mal ein bisschen deutlicher.
Bei der Bewahrung der Schöpfung sind Sie dabei?
Ja, die Bewahrung der Schöpfung ist natürlich für die CDU ein Grundanliegen, aber...
Ach Gott, das schneiden wir jetzt mal raus, weil die Wahrung der Schöpfung ist natürlich kein Grundanliegen der CDU. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie geflissentlich sie Kriege auf der ganzen Welt unterstützen, beliefern, finanzieren und logistisch begleiten. Und insbesondere, wenn man natürlich sieht, welche Haltung auch die CDU zum Ukraine-Krieg hat. Also da jetzt irgendwelche Schöpfungsgeschichten zu erzählen, ist natürlich hochgradig zynisch und dementsprechend, das radieren wir hier mal weg an der Stelle. Das ist bla bla.
Das Grundanliegen des Klimaschutzes, Bewahrung der Schöpfung, wie man es im christlichen Bild sagen würde, das ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Dafür müssen wir auch etwas tun. Aber diese radikalisierte Form des Protests, die muss auf Ablehnung stoßen. Die Realität im Moment, wenn man sich diese Demonstrationen anschaut, ist nicht Gewalt von Polizisten, sondern Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und tausende Polizisten sind im Einsatz in den letzten Monaten, um dieses Protestgeschehen im Griff zu haben und können sich noch relevanterer Kriminalität Realität deswegen nicht zuwenden. Und das ist ein echtes Problem.
Reden wir über die Form des Protests und vielleicht fangen wir damit an. Also Sie beschäftigen die Polizei. Ich habe ja gesagt, eigentlich ist das offensichtlich in den letzten Tagen gut abgelaufen. Trotzdem gibt es diese Gewalt, die Sie auch erlebt haben. Stimmt der Vorwurf, Sie provozieren sie durch eigene, ja, gewaltsame Formen des Blockierens oder der Nötigung?
Ich glaube, es ist erstmal kein Geheimnis, dass unser Protest nervt und dass er stört. Und ich ganz persönlich habe da auch überhaupt keine Lust drauf. Ich bin 26 und ich glaube, in meinen 20er Jahren sollte es mir vergönnt sein, zu studieren, eine Familie zu gründen, mein Leben zu starten. Aber das ist es mir gerade nicht, weil diese Regierung keinen Plan hat, uns aus der größten Katastrophe, die ich mir vorstellen kann, herauszuführen.
Ja, da sind wir wieder bei Corona. Ich weiß nicht, ob sich jemand an diese grandiose Rede von Emilia Fester im Bundestag erinnert, als sie in leidenschaftlich schauspielerischer Höchstleistung, ich glaube, sie kommt ja auch irgendwie aus der Theaterszene oder so, in Richtung der AfD getrommelt hat. Sie würde jetzt so gerne studieren und sie hat jetzt seit anderthalb oder zwei Jahren keine Uni mehr von innen gesehen. Später stellte sich heraus, sie hat sowieso noch nie eine Uni von innen gesehen, aber das ist eine andere Geschichte. Und Die Impfgegner sind daran schuld, dass sie das jetzt alles nicht machen kann. Und deswegen. So ungefähr hat sie das gesagt damals. Und jetzt kommt Carla Hinrichs hier und sagt, ja, ich würde ja so gerne studieren, ich würde ganz gerne eine Familie gründen und so, aber es geht jetzt alles nicht. Irgendwie, sag mal, geht's noch? Aber gut, ich will noch mal was anderes sagen. Also allein die Tatsache, dass diese Konstellation hier überhaupt zustande kommt, ist eigentlich schon ziemlich absurd, denn da bin ich wieder bei Corona. Als die Menschen damals dafür demonstriert haben, dass das Grundgesetz Beachtung findet, dass sie ihre Grundrechte wieder zurückbekommen, dass sie ihre Demonstrationsfreiheit, die ihnen grundgesetzlich garantiert ist, ausüben können, dass die Unverletzbarkeit der Wohnung wieder Bedeutung hat, dass Isolationshaft zum Beispiel von alten Menschen, die dann die Eltern oder Großeltern derer waren, die auf die Straße gegangen sind, dass die beendet werden muss. In dieser Phase kann ich mich nicht erinnern, dass es einen Sprecher oder eine Sprecherin der Corona-Demonstration gegeben hätte, der zum Beispiel Maischberger in die Sendung eingeladen worden wäre, um dann darüber zu berichten, welche Forderungen die Demonstranten dann haben. Übrigens Forderungen, die komplett legitim waren, denn das Grundgesetz, die Verfassung wurde ausgehebelt. Und das wieder zurückzuwollen, was also irgendwann mal irgendwie da gewesen ist, ist eine für mein Empfinden doch hochgradig legitime Forderung. Aber es hat keinen Sprecher gegeben, der eingeladen worden wäre, der seine Argumente vortragen konnte und der noch mehr Forderungen stellen konnte. Das erleben wir aber hier. Und da würde ich sagen, ist die Sache mit der Verhältnismäßigkeit oder mit der Relation unterschiedlicher Bewertungen von unterschiedlichen Bewegungen ziemlich aus den Fugen geraten.
Und ich würde sehr gerne darüber sprechen, wie wir diesen Protest beenden können. Für uns alle, für die Menschen, die gestört werden, aber insbesondere auch für die Menschen, die gerade sich gezwungen fühlen, diesen Protest auszuüben. Wie können wir den denn beenden? Dadurch, dass angemessener Klimaschutz gemacht wird. Dadurch, dass diese Regierung auf den Boden der Verfassung zurückkommt. Und Sie sitzen im Bundestag. Sie haben die Verantwortung, darauf hinzuwirken, dass endlich etwas passiert. Aber solange das nicht passiert, was soll ich tun als junge Frau?
Was soll ich tun als junge Frau? Also du als junge Frau hast jetzt irgendwie die größte Baustelle der ganzen Erde für dich ausgemacht. Du erklärst ja nachher auch noch, dass das zum Beispiel an 1600 WissenschaftlerInnen liegt. Und weil du so gläubig bist und diesen WissenschaftlerInnen gegenüber alles glaubst, was die so raushauen, bist du jetzt der Meinung, oh, wow, das ist jetzt ganz schlecht. Ich als junge Frau habe jetzt festgestellt, dass die Wissenschaft, es ist ja sowieso, die Wissenschaft kommt auch aus Corona, ne? Die Wissenschaft. Dass also die Wissenschaft festgestellt hat, wir haben jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster und dann sterben wir alle und das kommt gleich auch noch, das erzählt sie dann auch nochmal in dem völlig absurden Zusammenhang. Und dementsprechend jedenfalls, weil du 26-jährige Jura-Abbruchstudentin jetzt entschieden hast, dass das größte Problem die Klimaerwärmung ist, der Klimaschock, die Klimakatastrophe, wie immer ihr das nennen wollt, müssen sich alle danach richten.
Geht es erst einmal um die Form. Es geht darum, dass ihnen der Vorwurf gemacht wird, dass sie eben Menschen, die überhaupt nicht beteiligt sind, also Menschen, die morgens zur Arbeit wollen, Menschen, die ihre Kinder von der Kita abholen, dass sie die hindern an eben dem Ankommen. Und das wird als Nötigung angesehen. Erst einmal bitte dazu.
Mir ist bewusst, dass ich eine Grenze überschreite und ich habe selber Jura studiert und mir ist bewusst, dass es einen Straftatbestand erfüllen kann. Mhm. Aber wenn ich mir das Recht angucke, dann ist mein Verhalten gerechtfertigt.
Das ist doch Wahnsinn. Nee, fällt mir nicht so ein, kann ich nichts sagen.
Wir sind uns in einem Klimanotstand,
das in
einem
Notstand. Das sehen die Gerichte anders und die
Verfassung. Und es ist in Ordnung, wenn das Gericht sich entscheidet, mich zu verurteilen. Meine Freundin, die wurde heute zu 4 Monaten Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. 4 Monate.
Ich weiß gar nicht, wo steht das? Also da brauche ich jetzt wirklich mal die Hilfe der Zuschauer. Wo steht das geschrieben mit diesem Klimanotstand? Ich meine, das ist ja sowas wie Ausnahmezustand, Katastrophenzustand oder so. Wo steht das geschrieben, dass wir uns offiziell in einem Klimanotstand befinden? Also wer sagt das? Sagen das die letzte Generation Leute oder sagt das die Bundesregierung oder sagt das, was weiß ich nicht, Bill Gates oder die WHO oder und wer sagt das? Wer sagt das mit dem Klimanotstand? Der Weltwirtschaftsforum könnte vielleicht auch noch in Frage kommen, aber Klimanotstand, also ich wüsste jetzt nicht, wo das so jetzt fixiert wäre, schriftlich oder so.
Okay, wenn die Gerichte das entscheiden in dieser Krisensituation, dann sperrt uns ein, dann sperrt mich ein. Aber für jeden Menschen, der in einer Zelle sitzt, werden 5 Menschen sich dem Widerstand anschließen, weil sie verstehen, warum.
Ja, das ist jetzt aber wirklich durchgeknallt, ne? Also man muss das schon also deswegen zeige ich das hier auch. Also die Frau ist wirklich, wirklich, sagen wir mal, mit einer einzigartigen Wahrnehmung ausgestattet und ist offensichtlich der Meinung, ja, dass sie eine Macht hat und die noch ausbauen kann, von der sonst in der Form keiner was weiß.
Verstehen, dass es um das Überleben geht.
So, und die Protestform haben Sie jetzt immer noch nicht beantwortet. Das wäre ja die Frage, ob Sie anders protestieren können. Also.
Ja, die Protestform hat sie ja nur gerade selbst gesagt, ne, die Carla. Kann illegal sein oder so. Ja, damit ist der Fall doch erledigt. Jede Form des Protestes in diesem Land der letzten speziell 3 bis 4, 5, 10 oder sogar 20 Jahre wurde in einer Tour delegitimiert. Zumindest wenn es der falsche Protest war. Und hier bei ihr ist es jetzt der richtige Protest und deswegen wird darüber mit so einem Nachwuchs-Milchbubi von der CDU diskutiert, als wenn es da was zu diskutieren gäbe. Wenn die Protestform illegal ist und wenn sie darüber hinaus auch noch eine Form von Gewaltausübung ist und diese ganze Debatte über Gewalt oder Nicht-Gewalt, die kann man führen, aber natürlich ist es Gewalt, wenn zum Beispiel Kunstwerke zerstört werden. Natürlich ist es auch Gewalt, wenn Menschen daran gehindert werden, von A nach B zu kommen. Und natürlich ist es erst recht Gewalt und darüber hinaus im juristischen Sinne wahrscheinlich noch viel, viel mehr, wenn Rettungswagen daran gehindert werden, zu dem Einsatzort zu kommen, an dem ein verletzter Mensch liegt und auf sie wartet. Und Thema Rettungsgassen kommt dann ja auch noch später. Aber diese ganze Diskussion ist schon, also die Frau kriegt hier eine Plattform, kriegt hier ein Forum. Für was eigentlich?
Ich versuche mich, seit ich denken kann, politisch einzusetzen. Ich stand mit bunten Schildern vor allen Regierungsgebäuden dieses Landes. Und als ich mich mit den wissenschaftlichen Fakten auseinandergesetzt habe, habe ich verstanden, dass das Zeitfenster, in dem wir noch handeln können, sich so rasend schnell schließt. Da geht es um diese Legislaturperiode.
Und deswegen müssen
da geht
Sie,
es um
es
die
gibt keine
Jahre.
Andere Protest von. Ich
da,
das
da muss doch mal jemand widersprechen. Da muss doch einfach mal jemand widersprechen. Das ist ja auch das Fatale. Ich meine, das tut den Leuten wie dieser Carla ja auch überhaupt gar nicht gut. Dass diese apokalyptischen Szenarien, die sie im Kopf hat, es geht um diese Legislaturperiode. Ich glaube, sie hat auch ihr Studium deswegen aufgegeben. Irgendwie deutet sie zumindest sowas gleich noch an, weil sie jetzt ja gewissermaßen die Welt retten muss. Und das Zeitfenster ist so klein. Und innerhalb dieser Legislaturperiode, ja, entscheidet sich letztlich, ob die Menschheit weiterlebt oder nicht. Da muss dem Mädchen doch mal jemand widersprechen. Da muss doch mal jemand sagen, hallo, fahr mal ein bisschen runter. Aber das wird nicht gemacht. Ich meine, es ist ja schön, jetzt ellenlang über die Form des Widerstands zu sprechen. Aber dieses Szenario, das Carla Hinrichs hier an die Wand malt, das hat was Pathologisches und das hat etwas Angstgetriebenes, ich möchte sogar fast sagen Angstgestörtes.
Reihen wir uns mal in die Geschichte von friedlichem zivilen Widerstand, so. Der Wandel bewirken kann in kürzester Zeit, was wir jetzt brauchen.
Aber ich finde, es ist eine merkwürdige Form der Selbstermächtigung. So kann man das ja gar nicht anders bezeichnen. Also wenn man sagt, die Regierung steht nicht auf dem Boden der Verfassung. Ich habe den Eindruck, in der Frage, wie wir mit dieser ganzen Situation umgehen, verhält sich die Regierung da eher verfassungsgemäß als ihr radikalisierter Protest. Und ich finde, sie sollten auch aufpassen, Maß und Mitte zu walten, wofür diese Klimapolitik jetzt eine Entschuldigung sein kann. Wenn man sagt...
Ja, ja, okay, gut. Also Philipp, ganz kleine Brötchen backen. Dieser Staat hat mit der Verfassung faktisch seit Corona überhaupt nichts mehr zu tun. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das wollen wir doch mal festhalten. Also von daher, bla bla, laber uns nicht voll hier mit irgendwelchen verfassungstreuen Gedanken, die der Staat oder die CDU oder die Bundesregierung oder wer auch immer hätte. Das zieht nun wirklich nicht. Also, bitteschön.
Wegen der Klimapolitik kann man keine Familien mehr in Deutschland gründen. Wegen der Klimapolitik können Sie nicht studieren. Ja, dann wird der Weltuntergang, den Sie prophezeien, irgendwann eintreten. Und ich bin froh, dass Leute in Deutschland im Moment noch studieren und mit Innovation irgendwie dieses Land voranbringen wollen. Und dass sich die Forscher am Max-Planck-Institut zum Beispiel in Greifswald, dass die jeden Tag forschen an Kernfusion und sich nicht an die Tore des Instituts kleben, weil so können wir den Klimawandel nämlich bekämpfen durch Innovation und nicht durch ihre Protestform. Und die Klimapolitik der Bundesregierung hindert sie nicht daran, ihr Studium fertig zu machen und hoffentlich auch niemanden daran, in Deutschland Familien zu gründen.
Das ist die Bundesregierung verteidigen.
Es gibt WissenschaftlerInnen, die unseren Protest unterstützen. 1600 WissenschaftlerInnen.
Wahnsinn! 1600 WissenschaftlerInnen unterstützen den Protest. Ja, und? Was folgt daraus jetzt?
Hinter unseren Protest gestellt. 1600. Es gibt WissenschaftlerInnen, die sich selber auf die Straße setzen und festkleben, weil sie nicht mehr daran glauben, dass ihre Worte gehört werden.
Wo sind eigentlich die Grenzen legitimen Protests? So, ich finde, eine Sitzblockade, darüber kann man im Einzelnen reden. Das ist auch erlaubt in der Rechtsprechung. Wenn eine Sitzblockade aber dazu führt, dass es um eine radikale Straßenblockade geht, dass Rettungsfahrzeuge nicht mehr in den Einsatz kommen, dann ist es illegitimer Protest, der auch strafrechtlich beantwortet werden muss. Gut. Ich finde auch, eine Demonstration vor einem Museum ist total in Ordnung, aber in einem Museum als Museumsrandalierer Kunstwerke zu beschmieren, das geht nicht. Und deswegen müssen wir schon sagen, die Grenzen zwischen legitim und illegitim Protest, die müssen hier auch stärker abgebildet werden. Die allermeisten Richter in Deutschland machen das auch sehr präzise und auf die sollten wir hören und nicht auf diese Verklärung dieses immer weiter radikalisierten Protests.
Legitim oder illegitim? Wer in ein Museum geht und irgendwelche Kunstwerke besudelt mit Suppe oder Kartoffelklößen, ist mir ja scheißegal, der handelt illegal. Also wenn es diese letzte Generation nicht geben würde und irgendjemand würde in ein Museum gehen und sagen, hier, ich habe eine Botschaft, ich will was zum Ausdruck bringen und haut da irgendwie, was weiß ich nicht, eine Flasche Spinat auf ein Kunstwerk, dann wird er verknackt. Also vielleicht nicht verknackt, aber er wird zu einer Geldstrafe oder soziale Stunden oder was weiß ich nicht, auferzwungene Kunst- und Kulturschulungen, Fortbildung zu was auch immer, Geldstrafen, wird er verknackt. Und hier wird darüber gesprochen, ob es legitim oder illegitim ist. Die Frage ist, ist es legal oder illegal? Also, hallo?
Aber bitte mit Berücksichtigung auch der Einsatz Kräfte, die nicht zum Ort kommen. Zum Beispiel hat die Feuerwehr in Berlin gezählt, am Montag waren es, glaube ich, 15, die nicht da hingekommen sind, Einsatzfahrzeuge, wo sie hätten sein sollen, im Straßenverkehr geblieben. In 7 Fällen waren unsere Einsatzkräfte auf dem Weg zum Notfallort. Also sie nehmen im Kauf, dass Menschen zu Schaden kommen.
Ich kann es gerne zum 100. Mal in einer Sendung klarstellen.
Wir haben seit Anfang an immer, dass Sie das müssen. Wir haben darüber hier nicht geredet. Und
immer
eine
Rettungsgasse. Es gibt immer eine Person, die nicht festgeklebt ist, die aufsteht, wenn Blaulicht kommt, um das durchzulassen.
Ja, ja. Also es ist einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch, was sie da sagt. Wenn ich eine Straße blockiere mit 10, 5, 15, 7, 8 Leuten, was auch immer, kann ich die Verkehrssituation, die im Laufe dieser Aktion entsteht, kann ich nicht vorhersagen. Geht nicht. Kann ich einfach nicht vorhersagen. Jetzt argumentiert sie, in Berlin bleiben auch Krankenwagen stecken wegen des ganz normalen Staus und Verkehrs, der ja sowieso wahnsinnig ist. Den Punkt will ich ihr sogar geben, da hat sie ja recht. Aber dann stattdessen zu sagen, okay, wir machen es jetzt noch mal geiler und durch unsere Aktion wird es dann noch schwieriger durchzukommen. Ja, also macht jetzt wenig Sinn, würde ich sagen.
Mehr als 12, ich glaube 15 Rettungswagen, die nicht
weil
zum Einsatz
Tag
kommen konnten,
das Berlin ist die Realität.
Und streiten Sie das nicht ab. Das hat mit Ihnen zu tun und das geht auf Ihre Verantwortung. Und da sollten Sie nicht die, die das kritisieren, einer Lügenkampagne bezichtigen.
Und warum gehen junge Menschen auf die Straße?
Ja, das legitimiert das nicht. Ich will Sie nur dazu appellieren, bei den Fakten zu bleiben.
Warum
Sie sagen, alles ist monokausal. Die Wissenschaft sagt, da müssen Sie sich auch selbst an die Fakten halten.
Ja, lieber Philipp, alles ist monokausal. Die Wissenschaft sagt, das kennen wir auch noch aus Corona-Zeiten. Also ich möchte das immer wieder betonen, weil trotz der Tatsache, dass ich diese letzte Generation für völlig durchgeknallt halte, kann und darf nicht davon ablenken, dass die Argumente, die Amthor hier bringt, vor 3 Jahren im Prinzip genau die gleichen hätten sein können. Da wurden sie aber abgetan und wurden von angeblichen Verschwörungstheoretikern, Querdenkern, Antisemiten und so weiter geäußert. Was heute jetzt hier der Philipp Amthor versucht, als Botschafter des Gesetzes zu verkaufen. Also bitte.
Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich das sehe, glauben Sie, wenn da jemand sich so wütend dann auf Sie stürzt, der wird am nächsten Tag sagen, ja, aber für das Klima ist es gut, ich lasse mein Auto stehen.
Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, er findet mich so unfassbar blöd, er möchte, dass seine Kinder in Zukunft hungern werden.
Also das... Aber das ist tatsächlich, also diese Argumentationsschiene, auch schon vorher mit dem, ich bin 26, müsste eigentlich studieren und Familie gründen und so, das hört man ständig. Also das ist tatsächlich, keine Ahnung, ob Sie das irgendwann mal besprochen, niedergeschrieben haben oder so, das ist tatsächlich eine Argumentation, die immer wieder kommt. Und die ist natürlich auch nicht nur apokalyptisch, sondern auch zutiefst manipulativ. Zum einen, ich würde ja gern, aber ihr lasst es ja nicht zu. Das ist Quatsch. Natürlich ist es Quatsch. Jeder kann studieren oder eine Familie gründen, ob er das jetzt mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder auch mit seinen Zukunftsperspektiven, so wie er sie wahrnimmt, ist eine ganz andere Frage. Aber zu sagen, ich kann das jetzt alles nicht, weil ihr das macht, was ihr macht oder nicht macht, was ihr nicht macht, das ist herzlich völlig absurd. Und zu sagen, ihr dürft mich ja gerne unsympathisch finden, aber ihr wollt doch nicht, dass eure Kinder verhungern. Also hallo, was ist denn das bitteschön? Also, und wie gesagt, das machen sie regelmäßig, diese Argumentationslinie. Und die ist natürlich auf der einen Seite hochgradig moralisierend und auf eine gewisse Art und Weise auch entwaffnend, aber sie verliert auch die Schärfe irgendwann, wenn man es immer wieder hört.
Ist es okay, wenn die Leute mich unsympathisch finden?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Es ist in Ordnung, wenn die Leute den Protest, den wir leisten, nicht gut finden. Aber im Anliegen sind wir uns doch einig. Wir sind uns doch daran einig, dass
überzeugen
wir nicht
Sie die Menschen, das ist ja die Frage.
Und Fridays for Future hat die Mehrheiten auf die Straße gebracht. Und was war das Ergebnis von 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen? Ein verfassungswidriges Klimapaket. Mhm. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum kommt diese Regierung nicht auf den Boden der Verfassung zurück, macht angemessenen Klimaschutz und beendet solchen Prozess damit endlich? Also das frage ich mich wirklich. Und wir können jetzt hier die 5. Ablenkdebatte führen im Fernsehen, wo Millionen Leute das sehen können. Und wann sprechen wir endlich darüber, was hier eigentlich passiert, wo der Rechtsbruch ist?
Ja, also wo der Rechtsbruch ist. Also tatsächlich, ich meine, wir können das ja mal zuspitzen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, bei wie vielen Menschen zum Beispiel durch Armut oder Armutsgefahr die Würde des Menschen außer Kraft gesetzt wird. Ja, die müssten jetzt normalerweise alle so lange sich irgendwo festkleben, bis die Würde des Menschen komplett wiederhergestellt ist. Wieder die Corona-Zeit. Die alten Menschen, die in Pflegeheimen gestorben sind, einsam. Die hätten sich damals alle festkleben müssen, bis auch ihre Würde wiederhergestellt wird. Die Kinder, die traumatisiert wurden durch Maßnahmen, die definitiv überflüssig waren, und das war schon früh bekannt. Auch die hätten sich überall festkleben müssen, bis ihre Würde wiederhergestellt wird. Also, wir können jetzt eine Liste machen, welche Bevölkerungsgruppen das Recht hätten, sich wegen Verfassungsbrüche des Staates auf der Straße, an Kirchtürmen oder wo auch immer festzukleben. Wir kämen ja gar nicht mehr raus. Ich glaube, wir hätten gar nicht genügend Klebstoff, damit das irgendwie durchgezogen werden könnte. Also, da ist wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und nach der Gewichtung, nach der Priorität der einzelnen Rechte, Bedürfnisse oder eben auch verlorenen Rechte. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht.
Ich kann die Frage auch anders stellen, also wirklich aus vollem Herzen. Sie haben drei Forderungen. Sie wollen das 9-Euro-Ticket, Sie wollen Tempo 100 und Sie wollen einen Gesellschaftsrat. So etwas Ähnliches gibt es auch schon als Bürgerrat, ist installiert. Aber jetzt nochmal dieselbe Frage. Sie glauben, wenn Sie die Menschen auf der Straße so gegen sich aufbringen, werden diese Forderungen erfüllt?
Ja, bevor Sie jetzt antworten, das ist tatsächlich sehr geil. Also da ist der gute Philipp Amthor gleich ganz gut drauf und dementsprechend will ich ihm das dann auch mal überlassen.
Das ist ja jetzt, Sie haben gesagt, ist eine radikale Bewegung. Tempo 100 ist jetzt, also mag nicht jeder, aber eine Mehrheit der Menschen sind inzwischen für eine Tempolimit-Einführung in Deutschland, 130 dann. 9-Euro-Ticket, Riesenerfolg. Es kommt jetzt als Deutschland-Ticket zurück. Wo ist das Problem? Warum ist das nicht möglich, so kleine Schritte zu gehen?
Sie sprechen ja eins richtig an. Radikal ist die Form des Protests. Die Inhalte, die da gefordert dann werden, die sind aber ziemlich lau. Ich will gleich mal sagen, das ist ja eigentlich auch was deutlich Kritik verdient. Also diese krasse Imbalance eigentlich zwischen radikal exzessiven Protestformen und dann so geringen Forderungen. Ich will das mal, nur um es in der Zahl mal deutlich zu machen. Beim Tempolimit gibt es ja immer Streit darum, wie viel CO2 lässt sich dadurch sparen. Da gab es mal Studien, die haben gesagt, irgendwas über 6 Millionen Tonnen lassen sich sparen. Etwas weniger ist es. FDP hat dazu ein gutes Gutachten gemacht. Unter 1,5 Millionen Tonnen. Wenn Sie da mal gucken, wodurch man richtig CO2 hätte sparen können, zum Beispiel damit, dass man die Kernkraft in Deutschland hätte länger laufen lassen und nicht den Klimakiller Kohle wieder ans Netz nimmt, das hätte 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr gespart. Dann hätten Sie sich da doch mal so einsetzen können. Naja, Ihre Hauptforderung ist Tempolimit für 1,5 Millionen Tonnen CO2. Hätten Sie beim Thema Atomkraft, hätten Sie voll unsere gesellschaftliche Unterstützung.
Herr Amthor, die Atomkraft, da hätten Sie tatsächlich haben Sie doch, was bewegt. Jetzt muss ich jetzt mal aufpassen, weil Sie antworten genauso wenig auf die Frage. Atomkraft haben Sie abgeschafft als
CDU
mit Verlauf.
Aber wir sind jetzt für die Verlängerung, weil wir dazulernen, Frau Maischberger.
Naja, weil ihr dazulernt, sei mal dahingestellt, in erster Linie, weil ihr Opposition seid und dementsprechend natürlich was reißen müsst. Okay. Aber ist trotzdem ein ganz gutes Stichwort, denn ich möchte jetzt einfach mal kurz was vorlesen. Der Treibstoffverbrauch bei Panzern, Kriegsflugzeugen und Kriegsschiffen ist selbst in Friedenszeiten enorm. Entsprechend hoch sind auch die Emissionen. Auf mehr als 260 Bundeswehrstandorten wird täglich der Krieg eingeübt. Dazu kommen zusätzlich die weltweit durchgeführten mehr als 160 NATO-Militärübungen. Fast jeden zweiten Tag also. Der Kampfpanzer Leopard 2 verbraucht auf 100 Kilometer bis zu 530 Liter Diesel. Ein Eurofighter verbraucht ca. 70 bis 100 Liter Kerosin pro Minute und produziert pro Flugstunde 11 Tonnen CO2. Das ist so viel wie durchschnittlich eine in Deutschland lebende Person im gesamten Jahr. Allein auf der Base Rammstein finden jährlich 30.000 Starts und Landungen statt. Dabei werden 1,35 Milliarden Kubikmeter klimaschädliche Abgase freigesetzt. Das US-Militär ist mit seinen über 1.000 Militärstützpunkten weltweit der größte Verbraucher fossiler Brennstoffe. Der jährliche CO2-Ausstoß des US-Militärs beträgt 73 Millionen Tonnen und damit mehr als die meisten 140 Länder. Im Jahr 2017 waren die Treibhausgasemissionen des Pentagons größer als die der Industriestaaten Dänemark und Schweden. Und weiter? Selbst ein begrenzter Atomkrieg, zum Beispiel zwischen Indien und Pakistan, würde durch die enorme Feinstaubbelastung in der Atmosphäre einen sofortigen radikalen Klimawandel auslösen, nur in die andere Richtung, nuklearer Winter. Rußpartikel würden die Erdatmosphäre verdunkeln, die Freisetzung von Stickoxiden und Radikalen würde zu einem enormen Temperatursturz führen und die Natur stirbt unweigerlich. Würde man alle vorhandenen 15.000 Atomwaffen zünden, stürben 3 Milliarden Menschen sofort, die jeweilige Umgebung stünde in Flammen und die Temperatur läge bei minus 16 bis 26 Grad. Die Erde wäre unbewohnbar. Quelle Die Linke. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, möglichst effektiv zu reduzieren, hat Amthor nicht Unrecht, wenn er von Atomkraftwerken spricht, die abgeschaltet werden, um im Gegenzug Kohle, Fracking, LNG-Gas nach oben zu ziehen, was extrem klimaschädlich ist. Aber der Krieg ist der schlimmste CO2-Sünder auf der ganzen Welt. Mit Abstand. Da kommt nichts ran. Von daher müssten die letzte Generation Aktivisten müssten in erster Linie Friedensaktivisten sein. Friedensaktivisten, ganz oben auf der Prioritätenliste. Danach kommt dann alles andere. Stattdessen 9-Euro-Ticket und Tempolimit.
Aber die Frage war nicht nach der Atomkraft, sondern eben nach anderen Mitteln. Und ja, das ist möglicherweise,
finde ich diese Forderung zu gering einfach. 9-Euro-Ticket wird die Probleme nicht lösen. Da freuen sich bei mir die Menschen im ländlichen Raum eher, wenn mal der Bus häufiger kommt, als dass das 49-Euro-Ticket jetzt 9 Euro kostet.
Könnte man sich auch fragen.
Ja, dummerweise sind es die Deinen, die dafür sorgen, dass der Bus nicht pünktlich kommt, sondern möglicherweise gar nicht kommt. Und dass die öffentlich-rechtlichen, ja, das ist ja auch wieder eine andere Geschichte, dass die öffentlichen Verkehrsmittel gegen die Wand gefahren werden, beziehungsweise privatisiert werden, sodass sie dann auf Rendite getrimmt sowieso irgendwie alles ausbluten können, was irgendwie mit öffentlichem Transport zu tun hat. Also er redet sich hier schön raus, das kleine Philippchen, aber letztlich ist er natürlich einer von den, die an dieser ganzen Entwicklung maßgeblich beteiligt sind und sie forcieren und letztlich auch selbst davon profitieren. Das stelle ich jetzt einfach mal so als These in den Raum.
Gesellschaftsrat habe ich strukturell auch ein Problem damit, weil es der Delegitimierung des Parlaments dient.
Da geht es darum, dass im Prinzip, das nur zu erklären, es soll ausgelost werden, ein repräsentativer Rat, der die Bundesregierung berät. Die sollen einen Plan machen, wie man bis 2030 sozialverträglich aus den fossilen Energien aussteigt. Das ist sozusagen die Folge. Es gibt so viele Menschen, die die Bundesregierung beraten, warum nicht auch den?
Ja, aber ich meine, was ist denn das für eine Erwartung? Wir haben in Deutschland zum Glück eine Volkssouveränität und keine Lossouveränität. Und es gibt einen Gesellschaftsrat, der Deutschland in seiner Breite und aus unterschiedlichen Regionen vertritt. Und das ist der Deutsche Bundestag.
Das ist ja nun, also, da zieht sich jetzt aber alles zusammen. Das geht ja gar nicht, Philipp. Was redest du denn da für ein Unsinn, für ein dummes Zeug? Also, ich hätte jetzt fast Lust zu sagen, dass das dumm ist oder dass du sogar dumm bist, Philipp Amthor. Aber das würde ich nie tun. Denn, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr von diesem Tim Kellner gehört, dieser Blogger mit Bart und bunten Brillen, der wohl irgendwie gesagt hat, Baerbock sei dumm. Und das war ein satirischer Beitrag. Und zack, ist er verknackt worden zu 8 Monaten Haft, ausgesetzt auf Bewährung, die wiederum 3 Jahre dauern soll. Und dann soll er noch eine Strafe von 1.500 Euro ans UN-Flüchtlingswerk zahlen oder so. Und darüber hinaus natürlich die Gerichtskosten, ist ja auch klar, weil er ja verloren hat, beziehungsweise es wurde einfach die Strafe angeordnet. Jetzt geht er in Berufung, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also wie auch immer. Niemals würde ich behaupten, du bist dumm, Philipp. Also auf keinen Fall. Sollte das hier irgendwie falsch rübergekommen sein. Ich bitte, also das möchte ich klarstellen. Niemals würde ich das tun.
Wenn sie nämlich frei losen, da haben sie nicht nur ihre Aktivisten von der letzten Generation, sondern da haben sie vielleicht auch den, der am Wochenende gern seinen Nackensteak grillt, da haben sie vielleicht den, der mit einem gebrauchten Audi A4 unterwegs ist und einmal im Jahr gerne nach Mallorca in Urlaub fliegt. Und das ist nämlich die Realität.
Jetzt wird's wirklich interessant, was Carla jetzt sagt. Also da müssen wir auch ganz genau hinhören.
Ich kann es irgendwie ehrlich gesagt nicht mehr fassen und ich weiß auch nicht, was ich in einer solchen Diskussionsrunde noch zu suchen habe. Ich habe hier jemanden aus dem Parlament sitzen, der mir wirklich nicht sagen kann, wo der Plan ist. Und ich habe hier eine Moderatorin, die mir immer wieder die gleichen Fragen stellt, die einfach die Gesellschaft nicht interessieren sollte. Aber wir haben ja zum Glück ein Publikum und ich kann sie fragen, was würden Sie tun? Was würden Sie tun als junge Frau, wenn Sie davon hören in der Wissenschaft, dass davon gesprochen wird, dass 3,5 Milliarden Menschen...
Also man muss doch jetzt mal auf die Zuschauer achten. Ich gehe nochmal ein kleines Stück wieder zurück. Der Herr links amüsiert sich köstlich. Also ist natürlich jetzt auch wieder nur meine Interpretation, aber ich würde mal sagen, der nimmt die Frau überhaupt nicht ernst. Der andere ist mehr oder weniger neutral unbeteiligt. Die da hinten kann man nicht so genau ausmachen, aber irgendwie wirken sie auch alle ein bisschen distanziert und insbesondere die blonde Frau hier vorne wirkt und ihr Begleiter direkt rechts neben ihr, von hier aus gesehen, die wirken schon mehr als distanziert, sondern durchaus sehr, sehr kritisch.
Davon hören in der Wissenschaft, dass davon gesprochen wird, dass 3,5 Milliarden Menschen gerade in Zonen wohnen, wo sie bald nicht mehr leben werden können, weil es zu heiß wird. Diese Menschen werden fliehen müssen. Ja. Wenn wir uns um Lebensmittel in Deutschland streiten müssen, was würden Sie tun, wenn Sie davon wissen und noch ein Zeitfenster haben, diese Katastrophe abzuwenden?
Ja, also um Lebensmittel müssen wir uns übrigens jetzt schon streiten. Also natürlich nicht in dem apokalyptischen Ausmaß, wie du das jetzt hier schilderst. Aber bei Preissteigerungen von bis zu über 20%, je nachdem, auf welche Lebensmittel man schaut, ist es durchaus schon ein Kampf um die Lebensmittel beziehungsweise ein Kampf zwischen Portemonnaie und Lebensmittel. Aber das ist dann wieder eher eine soziale Frage, das ist keine Klimafrage. Und die soziale Frage, das finde ich auch durchaus problematisch bei den ganzen Clara Hinrichs und Remsmaß und Neubauers. Soziale Fragen stehen für sie einfach nicht zur Debatte und das hat nichts mit fehlendem Bewusstsein zu tun, sondern schlicht und ergreifend damit, weil es euch einfach nicht betrifft. Es betrifft euch einfach nicht.
Mal angenommen, Sie haben lauter Philipp Amthors aus Versehen ausgelost im Gesellschaftsrat, dann kommen Sie auch nicht weiter.
Ja, und jetzt kommt das, was ich eben schon angedeutet habe, Henrichs Antwort auf die Gesellschaftsratskiste mit dem Audi-Fahrer und dem Willen zum Grillen-Menschen.
Der Gesellschaftsrat, das sind Menschen, die zusammenkommen und die wirklich ganz Deutschland repräsentieren. Das sind Alter, in Geschlecht, in sozialen Verhältnissen, all das. Und die repräsentieren quasi wirklich ein Mini-Deutschland. Mhm. Nicht gewählt, sondern gelost. Und sie werden geschult von WissenschaftlerInnen. Das heißt...
Okay, also da geht's schon los. Sie werden geschult von WissenschaftlerInnen. Ja, von welchen Wissenschaftlern? Was heißt geschult? Wieso muss man erst geschult werden, bevor man in einen Gesellschaftsrat kommt? In welche Richtung wird man geschult? Wird man vielleicht eher manipuliert oder indoktriniert? Aber nein, die Wissenschaft ist ja objektiv und ist ja von jedem Verdacht befreit und absolut erhaben. Also von daher, aber es könnte schon einen gewissen Beigeschmack bekommen, wenn ich so an die WissenschaftlerInnen denke.
Und sie haben das große, große Glück, dass sie nicht beeinflusst sind von Lobbys und dass sie kein Interesse haben, wiedergewählt zu werden. Das heißt, sie denken nicht in Legislaturperioden, sondern sie denken im Hier und Jetzt. Und wenn wir dann das Ganze auf die große Bühne heben, so dass alle darüber sprechen, wie als wäre es eine Weltmeisterschaft im Fußball.
Übrigens, das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das aufgenommen habe, das Ding hier. Sie denken nicht in Legislaturperioden, finde ich ja erstmal super. Fällt mir zum Beispiel China ein. Also China kann eine langfristige Politik planen, weil dort nicht großartig in Legislaturperioden gedacht werden muss. Das kann man natürlich jetzt anprangern und sagen, Autokratie und Totalitarismus und Diktatur und alles schlimm und so weiter. Aber das hat tatsächlich den Charme, dass man längerfristig denken und planen kann. Und dementsprechend haben die Chinesen ja auch verdammt gute Wirtschaftsleistung hingelegt und sind im Ausland durchaus beliebt als Geschäftspartner. Ich würde mal sagen, es ist nicht alles schlecht in Autokratien, um es mal so ein bisschen rauszurotzen. Jetzt entgegnet sie aber nicht, dass diese Leute im Gesellschaftsrat längerfristig denken können als eine Legislaturperiode, sondern im Hier und Jetzt. Ah, scheiße, Carla. Das ist doch das Problem. Guck dir doch mal Habeck an. Der denkt auch nur im Hier und Jetzt. Der ist der Meinung, dass man irgendwie ab nächstes Jahr ein Wärmepumpenparadies im Land schaffen muss, um letztlich die Klimakrise und alles andere, die Abhängigkeiten von irgendwelchen autokratischen Ländern in Luft auflösen zu können. Und das, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn Habeck zumindest bis zum Ende der Legislaturperiode gedacht hätte. Im besten Fall sogar über das Ende der Legislaturperiode hinaus gedacht hätte, um einen wirklich vernünftigen, konzeptionell strukturierten und langfristigen Plan auszuarbeiten, statt zu sagen, oh, in einem Dreivierteljahr gehen wir das Ding los und wollen wir mal sehen, das wäre doch gelacht. Der denkt nämlich auch nur im Hier und Jetzt. Also, das ist keine gute Argumentation.
Zusammen, hier machen wir gemeinsam einen Plan. Dann kann auch der Autofan aus dem Ruhrgebiet wissen, ein anderer Autofan sitzt auch in diesem Rat und kann sich davon repräsentiert fühlen. Und wenn sie am Ende zum Ergebnis kommen, wir wollen gerne in Deutschland weiter 160 auf unseren Autobahnen haben.
Dann?
Okay, weil sie werden andere Maßnahmen finden müssen.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Also das Ganze nennt sich Bürger- oder Gesellschaftsrat. Das muss man sich mal reinziehen. Also was sie jetzt hier gerade gesagt hat, das ist wirklich unfassbar. Das ist der Wahnsinn, das ist der absolute Hammer. Sie sagt, jeder kann da rein, wird ausgelost, repräsentativ, jung, alt, Audi-Fahrer, Grillmaxe, alle können sie rein. Aber wenn sie ihr Leben nicht ändern wollen, wenn sie also weiter grillen und Auto fahren wollen, dann müssen sie Alternativen auf den Tisch legen. Sonst fliegen sie raus oder, keine Ahnung, werden gesteinigt oder geknebelt, ich weiß es nicht. Aber wenn jetzt der Audi-Fahrer, nehmen wir mal an, der Audi-Fahrer sagt, oh, ja, ich finde das so geil, ne? Das ist kulturelle Aneignung gewissermaßen, was ich jetzt mache. Ich imitiere jetzt einen Audi-Fahrer mit dem alten Audi oder sagen wir mal VW Scirocco oder so. Imitiere ich jetzt auf eine vorurteilsbehaftete und absolut klischeehafte Art und Weise. Aber ich mache das ja trotzdem mal. Ja, ich will da so weiterfahren. Ne? Ich fahre mit meinem Scirocco. 160 ist normaler Minimum, ne? Und wenn ich ein bisschen mehr Platz habe auf der Autobahn, dann geht das mit 180, 220 Sachen, geht das zur Sache. Da kenne ich gar nichts. Und dann sagt sie, ja, ist kein Problem. Dann lass dir was anderes einfallen, wie wir das mit dem Klimawandel hinkriegen. Hier, CO2 und so, weißt schon, bis 2030 und so. Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist zu wenig, da muss mehr kommen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht einen autofreien Sonntag kann man machen zum Beispiel. Oder weniger Flugzeuge. Oder ich weiß nicht, vielleicht können die Politiker auch kleinere Autos benutzen. Die fahren ja alle da mit den riesen Dingern irgendwie durch die Gegend oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre doch vielleicht eine Idee. Nee, das ist keine gute Idee. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das ist eine ganz schlechte Idee. Raus. Holt mal den nächsten rein. Ja, oder wie soll das dann laufen?
Weil ich glaube, in einer Problemanalyse stimmen wir überein. Wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen und wenn man die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, auf den Weg bringen will, braucht es dafür gesellschaftliche Akzeptanz.
Ich meine, das ist jetzt nicht so ganz fair, weil er das natürlich nicht ist, sondern jetzt bin ich wieder bei Habeck und den Grünen und der Bundesregierung. Was die machen, erfährt so überhaupt keine Akzeptanz in der Gesellschaft. Die ganze Energiewende erfährt keine Akzeptanz. Also die Corona-Politik hat nur eine Weile Akzeptanz erfahren, weil ganz gezielt eine Angstkampagne gefahren wurde, die bei vielen verfangen hat. Der ganze Ukraine-Krieg erfährt überhaupt keine gesellschaftliche Akzeptanz. Keine gesellschaftliche Akzeptanz. Die meisten Menschen wollen Frieden, insbesondere mit Russland, fühlen sich sogar verbunden oder zumindest zugewandt zu Russland. Aus pragmatischen Gründen, aber eben auch aus emotionalen Gründen. Einige sogar aus historischen Gründen, weil sie an die Millionen Toten denken, die die Deutschen zu verantworten hatten, haben, wie auch immer man das betrachten möchte. Und insbesondere die kriegerische Politik, die im Moment so gar keine gesellschaftliche Akzeptanz erfährt, wird von Amthor und seinen Komplizen massiv unterstützt und letztlich, ja, sogar noch nach oben getrieben. Also erzähl mir nichts von gesellschaftlicher Akzeptanz. Es ist dieses Doppelbödige und Doppelzüngige, was auf der einen Seite relativ vernünftig klingt, wenn er es in einem Kontext sagt, und was völlig absurd wirkt, wenn man die gleichen Worte in einen anderen Kontext setzt. Also bitte, Amthor.
Ich habe das Gefühl, Sie beiden kriege ich heute nicht richtig zusammen. Das haben Sie auch schon festgestellt, Frau Hinrichs. Eine Frage an Sie noch. Was denn, wenn das, was Sie jetzt machen, nicht dazu führt, dass das 9-Euro-Ticket eingeführt wird, dass Tempo 100 kommt und dass dieser Gesellschaftsrat so eingestellt wird, wie Sie ihn wollen? Was machen Sie dann?
Ich bin davon überzeugt, und das ist ja auch das, was ich sehe, dass immer mehr Menschen dazukommen.
Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also, und das Selbstverständnis, Selbstbild und auch die Erwartungshaltung, die hier die Clara mitbringt und die ja letztlich alle anderen in ihrem Dunstkreis auch mitbringen, ist für mich wirklich, ich bin wirklich fassungslos. Also ich weiß es wirklich nicht. Und wie gesagt, hier wird eine Bewegung auf der einen Seite kritisiert, auf der anderen Seite aber auch ganz bewusst forciert, politisch und auch medial. Und sie können letztlich weitermachen mit dem, was sie tun. Und offen gestanden, ich weiß nicht, was der Schwachsinn soll. Wirklich nicht. Also es ist natürlich komplett unrealistisch, abgesehen von diesen lächerlichen Forderungen, 9-Euro-Ticket, was war das hier, Tempolimit und Bürgerrat oder Gesellschaftsrat, das wird natürlich wird sie das nicht durchsetzen können, diese letzte Generation, schon aus Prinzip nicht. Ich meine, früher hieß es, wir verhandeln nicht mit Terroristen, jetzt sind das keine Terroristen, aber natürlich führen sie sich auf wie jemand, der sagt, also ich will jetzt mein Eis und wenn ich das nicht kriege, dann hau ich so lange mit den Fäusten auf den Boden, bis ich es kriege. Ja, die meisten Mütter oder Väter sagen in der Situation, okay, hau mit den Fäusten auf den Boden, wenn du das gerne möchtest, du bekommst dein Eis jetzt aber nicht. Das ist bei Clara und Co. offensichtlich noch nicht angekommen und dementsprechend bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Meine Vermutung ist tatsächlich, ich zeichne auf heute am 29.04., meine Vermutung ist, dass vermutlich Ende Mai, spätestens im Juni, die letzte Generation keine Rolle mehr spielen wird. Zum einen, weil sie sich selbst im Kreis zu Tode läuft, zum anderen, weil sie komplett beratungsresistent ist. Darüber hinaus, weil sie wirklich immer größere Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringt. Das wird also nicht funktionieren. Und wenn sie dann vielleicht noch mal in der Kirche Zuflucht finden, um Gottes Schöpfung zu retten, dann können sie sich wahrscheinlich noch freuen. Vielleicht gehen selbst die Türen irgendwann mal zu. Und letztlich vermute ich, Mai, Juni, Juli, August, Urlaubszeit. Ja, die fahren dann auch einfach in Urlaub. Als Privatperson natürlich.